Roger Moore ist James Bond 007 in Ian Flemings Leben und Sterben lassen.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Name sind was für Grabsteine, Baby. Mach dich fertig.
James Bond ist wieder da. Und wo er auftaucht, bedeutet es nur eins.
Alarm!
Der neue Bond-Thriller hat noch mehr Spannung und noch mehr Action. Kampf bis aufs Messer durch Urwald, Sumpf und Moor. Mit Roger Moore als James Bond 007. Bei diesem Film sollten Sie sich anschnallen.
Wer aber gegen diese Verbindung berechtigten Einspruch zu erheben hat, der möge nun sprechen.
Denn James Bond hält alle Trümpfe in der Hand. Wer diesen Film versäumt, versäumt den spannendsten aller James Bond-Filme überhaupt.
Das Sofa IMAX, der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Soll ich ihn aufmachen?
Hallo, herzlich willkommen im Sofa IMAX.
Entschuldigung, ich bin noch kein Hotelboy, Entschuldigung. Herzlich willkommen im Sofa IMAX. Auf den Hotelboy kommen wir nachher nochmal zurück. Wir sind wieder dabei, die Bond-Filme zu besprechen. Wir sind heute angekommen bei Leben und Sterben lassen. Und mit dabei ist natürlich wieder dieser Reim finde ich immer so toll. Mit dabei ist Kai.
Hallo, Frank.
Und auch dabei ist wieder Sascha.
Moin.
Hallo, du hast das diesmal auf Englisch geguckt, was auch cool ist, aber du redest auf Deutsch.
Ich versuche es.
Du hast auch noch ein paar Sachen rausgefunden. Du hast noch mal unsere Podcast nachgehört. Das ist sehr schön und sehr lobenswert. Das sollten alle tun. Und du hast so ein paar Sachen bei den vorherigen uns entdeckt, die wir vergessen haben oder vielleicht sogar falsch hatten?
Nein, ich bin da immer noch dabei. Ich wollte auch noch mal gucken, bei wie vielen Bonds oder in welcher Szene er immer den geschüttelt und nicht gerührten Drink anspricht. Und da bin ich jetzt zum Beispiel bei unserem letzten Film, den wir besprochen haben, drauf gestoßen, dass bei diesem Dialog mit dem Vater seiner Zukünftigen, da sagt er im Englischen schon, dass also der Vater, dass er ihm ein Bikini kredenzen möchte, und zwar eben auch Shaken Not Stirred. Und im Deutschen haben sie halt was komplett anderes gesagt.
Ja, das war ja sogar bei Dr. No schon so. Da hat Kai sich ja beschwert, dass das nicht vorkommt. Er wartet die ganze Zeit darauf, dass der Geschüttelte kommt, und das passierte nichts. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er in Deutsch gesagt hat, aber auf Englisch, hast du rausgefunden, hat er das tatsächlich gesagt. Das war nur im Deutschen nicht so.
Ja, genau. Im Englischen sagt er Martini with a slice of lemon, shaken, not stirred.
Oh, da hat er sogar noch Zitrone genommen.
Genau, und Bond fragt, with vodka? Und er sagt, sure.
Ja, mit Schuhe.
Das war im Original halt, genau, bei Dr. No.
Mhm.
Richtig.
Und hattest du noch was für den letzten? Irgendwas war da noch?
Richtig, das war bei dieser Szene, wo wir dachten, das ist auf Deutsch so typisch albern synchronisiert, so nach dem Motto, man sieht ihn gar nicht mehr, aber er redet noch. So diese typischen deutschen Synchros. Und da sagte er ja, Beluga.
Das hebt.
Das hebt die Stimmung. Und da hat er im Original doch auch wirklich weitergesprochen, aber er sagte was natürlich komplett anderes. Er sagte Royal Beluga, North of Caspian.
Ja, hört sich auf jeden Fall kompetenter an.
Ja, er hat da wieder sein typisches Fachsimpeln, ne? Seine typische Kenntnis von allen möglichen, ich sag mal, Luxusartikeln wie Wein oder Alkohol oder eben Beluga raushängen lassen. Typischer Bond.
Sehr schön. Das war's?
Das war's fürs erste Jahr.
Oh, das war ja nicht so umfangreich, aber ich finde das sehr schön.
Wir haben ja auch noch mehrere Podcasts, da werde ich dann immer mal so einen reinwerfen oder sowas.
Genau. Ja, heute sind wir ja bei Leben und Sterben lassen. Kai, du hast ihn gestern noch gesehen.
Gestern Abend, genau. Und ich habe dir auch zwischendurch immer mal so kleine Nachrichten zukommen lassen. Dinge, die mich so ein bisschen irritiert haben, das fing relativ früh im Film an, als hier unser James-Bond-Supererfinder Q erwähnt wurde, aber der natürlich nicht Q ausgesprochen wird im Deutschen, sondern Q. Und mein Hirn einfach kopfkinomäßig da immer eine erfinderische also hingesetzt hat. Das fand ich einfach auch in den letzten Filmen schon immer ein bisschen verwirrend.
Ja, es war ja nicht nur Bond, sondern auch Miss Moneypenny, die haben ja alle Q immer gesagt.
Genau.
Ja. Im Deutschen, ja, das stimmt.
Ja.
Da gab es den Buchstaben Q noch nicht. Ach nee, Q heißt ja auch bei uns Q. Und nicht Q. Gott. Ist das kompliziert? Ist Alphabet. Es kommt bei dir gar nicht im Alphabet. Vorkommt dieser Buchstabe.
Ja, für mich war ja besonders spannend, weil es da jetzt einen Wechsel gibt. Nämlich Roger Moore hat quasi das Ruder übernommen und spielt jetzt James Bond. Und bisher war es ja so sonderlich viele Varianten sind mir noch nicht begegnet. Deswegen war es für mich halt auch wirklich spannend, jetzt zu sehen, wie Roger Moore den James Bond performt. Und können wir ja nachher auch mal drüber sprechen, wie es meiner Meinung nach ihm gelungen ist.
Ja. Und sie haben ja auch versucht, alle Gemeinsamkeiten möglichst zu vermeiden. Was George Lazenby hat ja noch versucht, in die Fußstapfen von John Connery zu treten, indem er ihn so ein bisschen nachmacht und seine Gewohnheiten übernimmt. Und bei Roger Moore haben sie versucht, alles zu ändern. Deswegen hat er hier auch kein Martini getrunken, sondern was anderes. Und,
richtig.
Und sein ganzes Outfit und es sollte nach Möglichkeit schwierig sein, die beiden zu vergleichen. Etwas ganz anderes, so ein richtiger Neustart eigentlich. Und ich finde, das ist ihm eigentlich, ob das gut oder schlecht ist, da können wir nachher drüber reden, aber es ist ihm ganz gut gelungen, finde ich.
Auch für Roger Moore war es ja einfach was komplett Neues, also diese Bond-Darstellung, weil er seine Filme vorher eigentlich doch recht anders waren. Also er war nicht so der extreme Hau drauf vorher.
Nee, und das haben sie auch hier versucht, so ein bisschen zu vermeiden, dass er nicht so der Killer-Typ ist wie Sean Connery, sondern eher Hemmungen hat, wenn er jemanden töten soll.
Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er ist so ein bisschen mehr Gentleman-artig. Also in den Kämpfen wirkt er teilweise auch ein bisschen behäbiger, also so wie er das Ganze seine Herangehensweise an Kämpfe, die so eins gegen eins sind. Also klar gelingt ihm das, aber bei John Connery sah das ein bisschen, ich sag mal, gekonnter aus, ohne dass das jetzt irgendwie eine Kritik ist. Also Roger Moore ist halt einfach ein ganz anderer Typ und in Anbetracht dessen, dass er ihn meiner Meinung nach halt eher so ein bisschen gentlemanartiger spielt, hat das trotzdem irgendwie gepasst.
Ich finde, das passt schon von den Klamotten her. Er hat ja immer auch einen ganz anderen Anzug an und seinen langen schwarzen Mantel. Wie nennt man diese? Das ist ja eigentlich
so ein langer Trenchcoat-artiges.
Ja, edel.
Genau, ja.
Trenchcoat wollte ich jetzt nicht sagen, weil das hört sich so billig an.
Ich stelle mir gerade Roger Moore in so einem typischen Columbo
habe ich eben auch gedacht. Bei Trenchcoat denke ich immer zuerst daran. Und das war ja so ein langer, schwarzer.
Ja,
das sah ja eher
so ein eleganter Mantel.
Das war es wieder elegant aus. Richtig.
Ja, ich glaube, er sollte auch so ein bisschen edler wirken als Sean Connery.
Und die wollten ja zuerst Burt Reynolds war ja, es waren ja mehrere in der Auswahl und Burt Reynolds war ja ganz dicht dabei und der wurde abgelehnt, weil er kein Engländer ist. Er wollte doch, dass ein Engländer unbedingt wieder James Bond spielt und dann sagte jemand, Moment mal, James Bond wurde noch nie von einem Engländer gespielt. George Lazenby war Neuseeländer.
Neuseeländer, genau.
Und Sean Connery Schotte.
Schotte.
Eigentlich ist jetzt Roger Moore der erste Engländer,
Brite, ja.
Ja. Interessant fand ich auch, dass Robert Redford da noch auftaucht in der Liste und Paul Newman, die ich mir beide überhaupt nicht vorstellen kann, nicht so richtig.
Ja, das ist schwer irgendwie. Wen habe ich vorhin gesagt?
Burt Reynolds gesagt.
Burt Reynolds, ja. Der war ja auch sehr bekannt zu der Zeit, aber als Bond ist es irgendwie sehe ich den immer so in diesen eher komödiantischen Actionfilme. Er hat zwar auch ernste Sachen gemacht bei Leben, beim Leben. Sterben ist jeder der Erste zum Beispiel.
Genau, ja, sie haben sich aber auch Sachen angeguckt und dann eben haben sie gesagt, ja, das ist zu sehr Cowboy. Das passt Das passt halt nicht in die Rolle des Bond.
Nee. Wäre bestimmt interessant gewesen, aber naja.
Oh, ich finde die Wahl schon ganz okay.
Ja, ja, ja.
Und er musste auch noch aufpassen, dass er sich nicht so benimmt wie bei seiner langen Serie, die er vorgemacht hat, Simon Templar.
Simon Templar, ja.
Genau, dass er immer so seine Augenbraue hebt, das musste er auch immer bekämpfen, diese Mimik.
Ja, man wollte möglichst auch wenig Verbindung dazu haben, nicht nur zu Sean Connery, auch zu der Serie, dass man dann denkt, das ist genau, so Simon Templar. So, weil er musste immer seine Augenbrauen im Zaum halten. Mhm. Wer hat hier denn noch mitgespielt? Als Oberbösewicht haben wir hier Jafet Koto, den wir ja auch kennen, ne? Mir fällt ja mal zuerst Alien ein.
Stimmt. Ja, ist auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Also gerade wenn man auch die Bilder sieht, wie er zum Beispiel von 90 aussah, bei Wikipedia ist das mit drin. Also da sind durchaus Sachen dabei. Ich persönlich kenne ihn am ehesten noch aus dem Film Running Man, hier mit Arnold Schwarzenegger.
Ach ja, genau. Richtig.
Und bei dem hier habe ich ihn am Anfang nicht gekannt und ich kann auch an der Stelle schon mal sagen, ich habe manchmal auch Probleme, verschiedene Rollen auseinanderzuhalten. Also da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich mir so ein paar Marker gesetzt habe. Das ist mir aber bei früheren Bonds ja auch schon passiert. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass ich da verschiedene Rollen nicht 100% trennen konnte, weil sie sich sehr ähnlich sahen. Und hier ist mir halt irgendwie relativ schnell aufgefallen, okay, mit der Synchro kann ich ein bisschen was machen, nämlich Kananga oder Big, wie er auch genannt wird, der wird von Herbert Weicker gesprochen und das ist einfach die deutsche Synchronstimme von Mr. Spock. Also so habe ich mir das dann halt so ein bisschen auseinandergefriemelt. Okay. Ja.
Ja, der hatte ja auch ein bisschen Probleme, der Jafet Koto. Hat er so ausgesprochen? Jafet Koto, ja. Koto. Das war ja gerade Koto wahrscheinlich eher. Es ist ja wieder diese Zeit, wo der Rassenhass besonders stark war in Amerika. Deswegen durfte er auch nicht zur Premiere kommen. Und er hatte auch Angst, dass er als erster schwarzer Bond-Bösewicht Angst hatte vor den Reaktionen des Publikums als Schauspieler tatsächlich.
Ja.
Es ist auch wieder schwer vorzustellen, dass jemand die Rolle angreift und nicht den Schauspieler. Das gibt's ja heute leider immer noch manchmal, dass irgendjemand spielt und traurig. Mal sagt, du Drecksau und sowas, weil das eine Rolle ist, die man gespielt hat.
Es gibt Leute, die können nicht auseinanderhalten, dass Schauspieler wirklich nur eine Rolle spielen und nicht diese Rolle sind. Das ist, ich weiß auch nicht.
Ja. Mal gucken, wann die Ersten auf mich zukommen und mich hassen, weil ich irgendwie hier mörderische Dinge bei den Emiten tue.
Ja, ich kann aber bestätigen, dass du
als Alien, oh mein Gott.
Ja, aber Kai ist auch
nicht, dass ich dann ausgeschlitzt werde.
Aber Kai ist auch als Privatperson nicht viel anders, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, gut, musst du alles verraten, Frank.
Achso, soll ich gar nicht? Entschuldigung. Wen ich aber auch noch erwähnen muss oder wen wir noch erwähnen müssen, ist auf jeden Fall Jane Seymour, die zu der Zeit ja bekannt war als Ärztin aus Leidenschaft. Habt ihr die Serie mal gesehen? Nee, die ohne die Linie war zu der Zeit bekannt, hauptsächlich.
Wollte ich gerade sagen, also das Ärzte aus Leidenschaft war ja ein bisschen später. Ja, ein paar 10 Jahre, 20.
Stimmt, hier war es hauptsächlich die ohne die Linie auf Deutsch.
Genau.
Aber ich kenne sie natürlich wie Sascha hauptsächlich aus Kampf der Galaktik.
Genau, richtig.
Aus der alten Serie.
Ja, also klar, das lief damals immer hier in den 90ern. Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Genau. Aber wirklich verfolgt habe ich das nie. Das war einfach, ich war nicht die Zielgruppe damals dafür. Also meine Mutter hat das super gerne geguckt und ich war da halt gerade so 11, 12, 13 und hatte einfach andere Interessen, als mir das anzuschauen. Aber klar, die Darstellerin kennt man und klar, ich habe auch direkt dieses Bild im Kopf und könnte mich auch vielleicht noch an einzelne Szenen erinnern. Das war ja auch so ein bisschen Wildwest-Thematik und
ich habe die auch nie gesehen. Höchstens mal beim Durchseppen eine halbe Folge oder irgend sowas.
Genau, aber ich hätte sie jetzt hier also als ich sie gesehen habe, hier hätte ich sie der Serie nicht zuordnen können. Also klar, liegen ja auch, ich weiß, 20 Jahre dazwischen nochmal.
Gerade wenn man sie nicht gesehen hat, ist das schwierig, die ja zuzuordnen. Aber du ja hast es vielleicht mal mitgucken müssen, wenn deine Mutter das geguckt hat.
Ach, das lief halt nebenbei, aber damals war ich auch gerade in der Phase, dass ich hier PCs kennengelernt habe und oh, da war alles andere sowieso absolut uninteressant ab dem Zeitpunkt. Das hat angehalten bis heute. Also, ja, ich würde mir heutzutage auch keine Dr. Quinn angucken. Ich würde auch keinen Podcast über die Serie machen.
Warum nicht? Muss ich? Ist auch wahrscheinlich schwer, die zu sehen. Ja, die anderen, gibt es noch jemanden, den wir erwähnen müssen? Miss Moneypenny wird wieder von Lois Maxwell gespielt. M von Bernard Lee, der hatte, ich habe jetzt vergessen was, aber einen Todesfall in der Familie zu der Zeit. Deswegen war er nur kurzfristig, war es erst fraglich, ob er überhaupt mitspielt, aber er hat dann am Anfang kurz die Szene gespielt. Und das war es dann aber auch für den Film.
Ja. Ja, Q haben wir halt nur erwähnt, der taucht im Film selber gar nicht auf.
Nee.
Ja.
Das stimmt.
Und was auch neu ist, die Musik ist das erste Mal von jemand anders. Nicht mehr von John Barry, sondern diesmal von George Martin. Mhm. Der hat auch für die Beatles viel Musik gemacht und der Titelsong kommt ja auch von Paul McCartney. Hier. Das war das erste Mal.
Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, der Song. Also weder positiv noch negativ, er ist mir einfach nicht aufgefallen. Also ich habe ihn einfach quasi überhört.
Echt? Wow.
Ja.
Ich fand ihn immer sehr schön. Und
ich auch.
Und früher, so als 16, 17, 18-Jährige, war das eigentlich immer mein Lieblingsbond.
Ah, gibt es von dem Song auch eine scheußliche deutsche Version, Frank?
Ich wollte noch gucken, aber ich habe es vergessen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Früher dachte ich auch immer, dass Paul McCartney die ganze Musik gemacht hat, aber den Score hat dann der George Martin gemacht und Paul McCartney den Titelsong.
Der wird ja auch öfter mit eingespielt in verschiedenen Varianten, der Titelsong.
Also ja, und auch Szenen. Einmal in der Bar wird er sogar gesungen.
Ja, genau.
In der Soul-Version des Liedes. Das fand ich auch ganz schön. Mhm. Die hat wahrscheinlich den Film gesehen und dachte, oh cool, schönes Lied.
Also, dass er mir nicht aufgefallen ist, ist halt keine Kritik, sondern dann hat er sich einfach sehr gut in den Film eingefügt. Also meistens ist es ja so, okay, entweder ist sie einfach drüber, dann fällt sie negativ auf. Aber wenn sie gar nicht auffällt, ist das für mich zumindest meistens ein gutes Zeichen.
Okay.
Ja, diesmal haben wir ja auch wieder ein Kult. Open mit dieses typische Bond-Intro, wo diesmal ein paar Agenten sterben, die allerdings alle so ein bisschen aussehen, als wären sie schon in Rente sind, finde ich.
Etwas älter?
Ja. Auch auf komische Weise. Der eine wird während einer Konferenz mit Kopfhörern mit Schall irgendwie getötet. Was ich auch so,
ja, mit irgendeiner Frequenz. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas funktioniert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kopfhörer dieser Art so laut werden kann, dass das
so ist. Ja, das war ja nur so ein Ohrstöpsel.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, da bräuchte es größere Kaliber für. Ja. Aber interessant ist das natürlich trotzdem, weil wir sind ja in so einem Agenten-Universum und da gibt's natürlich auch verschiedene quasi unrealistische Gadgets und das war auf jeden Fall okay für mich. Ich habe nicht da gesessen und mir auf den Oberschenkel geklopft, so haha, ist das blöd, sondern das war halt trotzdem nachvollziehbar.
Die Filmemacher selber bezeichnen Bond ja auch eher als einen Fantasy-Film, also dass er nicht unbedingt realistisch sein soll.
Ja, klar.
Obwohl sie bei diesem Film hier ziemlich zu den Wurzeln zurückgekehrt sind, dass sie weder Laserwaffen von Satelliten abfeuern, noch Raumschiffe einfangen oder die Welt mit irgendwelchen Drogen überspülen oder sonst was.
Das ist mehr
eine
normale Gangstergeschichte, das stimmt.
Das ist bodenständiger.
Gadgets, sehr reduziert.
Gadgets sind nachvollziehbarer, wie am Anfang auch diese Spiegelschusseinrichtung vom vorbeifahrenden Auto und so.
Ja. Oder der Magnet. Da habe ich gleich auch noch was zu sagen. Aber wir sind ja noch zwei gestorben am Anfang. Einmal das ist ja auch so eine ikonische Szene, wie der eine Agent dieser Beerdigung zusieht.
Genau, diese typische New Orleans-Beerdigung, ne? Also mit der Musik dazu und sowas alles.
Wer wird denn hier beerdigt?
Sie.
Oder sie, ja.
Auch super interessant, wie die den halt so einladen, diesen Sarg absenken und dann ist er ja, wie so zaubertrickartig verschwunden plötzlich.
Genau, mit dem bodenlosen Sarg, richtig.
Da habe ich mir richtig im Kopf so vorgestellt, wie der Schauspieler sich krampfhaft irgendwo da oben in dem Sarg festhält.
Ja, und denkt, so Griffe.
Los, schnell, bevor ich wieder... Nächste Szene, sie sieht rausfallen. Ja. Bei den Outtakes vielleicht.
Ja.
Und der dritte, das ist ja dann schon, da geht das schon näher auf die Geschichte selbst ein. Bei so einem Voodoo-Priester wird er von der Schlange gebissen. Und dann kommt der Titelsong, den du, der dir nicht so stark aufgefallen ist.
Ja.
Ich fand auch bei dem bei der Titelsequenz ganz schön, wie sie diesen, der Film ist ja sehr Voodoo-lastig, sag ich jetzt mal. Und das haben sie auch sehr schön eingebaut in der Titelsequenz.
Ja, ja. Mit den Totenköpfen und dem Feuer und so, sah schon cool aus.
Richtig. Mhm.
Wie immer von Maurice Binder, der wird das ja auch noch eine ganze Zeit machen.
Ja.
Ja, ich finde es ja auch interessant, auch das, was Sascha eben sagte, dieser Fantasy-Aspekt, der kommt ja hier sogar mit diesem Voodoo sehr stark zum Tragen, weil das ja hier nicht einfach so eine, ich sag mal, so eine erfundene Sache ist, wie Astrologie oder so, das... Es ist ja hier irgendwas Funktionales, also das funktioniert auch und es wird später auf eine unschöne Art und Weise auch die Fähigkeit genommen, aber es ist halt hier existent und das ist halt das Interessante daran. Ja.
Ja, das sind tatsächlich so ein paar Fantasy-Aspekte, schon bei Solitaire, die ja tatsächlich in die Zukunft sehen kann.
Genau. Deswegen ja auch der Bösewicht sozusagen Bond immer einen Schritt voraus ist, weil er genau weiß, was er macht. Das sieht sie ja in ihren Karten.
Ja. Genau. Ja. Und was jetzt noch anders ist als bei Sean Connery beim ersten Bond. Sean Connery hat ja seine Aufträge immer im Büro von M bekommen. Und diesmal kommt aber M zu Bond nach Hause. Und das passiert in der ganzen Bond-Reihe nur zweimal, dass man ein Zuhause von Bond sieht.
Richtig.
Und da sieht man mal richtig, wie er wohnt. Er hat eine Wohnung, er hat ein Privatleben. Unglaublich.
Aber auch da fängt es gleich mit dem Bond-Girl an. Also ja, das natürlich. Hat sich nicht geändert.
Ja, eine Agentin, die er irgendwo hat mitgehen lassen, die schon irgendwo gesucht wird. Ja, da zeigen sie ja. Und da war ja auch hat er in der Küche eine Espresso-Maschine gehabt, was für damalige Zeit was ganz Besonderes gewesen sein muss.
Ja, das sah für mich aber eher so aus, als wäre das Ding so aus dem letzten Loch am Pfeifen. Also das sah nicht aus, als würde das Ding richtig gut funktionieren oder Bond bedient das Ding nicht richtig, aber...
Die hat Q rausgeworfen als Schrott.
Ja,
ja. Er hat das nicht richtig bedient. Das ist eher genau wie bei Doctor Who. Als mal jemand anders die TARDIS gesteuert hat oder sowas. Sie macht gar nicht das typische Geräusch. Ja, du haust ja auch die Gänge immer so rein.
Aber ich dachte, das wäre die Handbremse bei der
TARDIS. Ach so, du fährst ja auch mal mit angebremster Hand zu. Ja. Mit angehansener Hand, da vergiss es.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, ich nicht.
Okay. Ja, das sieht man ja auch bei M, wo er dann zuguckt, wie er den Kaffee zubereitet. Der ist ja auch eher so... Macht ihr lieber einen Schritt zurück als
kann die noch was anderes außer Kaffee machen? Hat er also in Englisch auch Kaffee gesagt oder Espresso? Ja.
Nee, er sagte Kaffee.
Weil das ist doch eigentlich eine Espresso-Maschine, ne?
Das ist ja auch ein Kaffee. Die Italiener sagen ja, Espresso ist ja der einzige Kaffee, den es gibt.
Ach so, und der normale Kaffee ist so ähnlich wie für uns das bayerische Bier.
Achso, ich dachte, der amerikanische Kaffee, Colored Water.
Ist nur Wasser. Ja, und ich muss sagen, dieser Bond, ich mochte den immer sehr gerne und es passiert eigentlich auch eine Menge, aber ich habe noch nie so wenig Notizen gehabt wie diesmal. Ich bin jetzt schon bei der nach der Eingangsszene mit der Hälfte meiner Notizen durch.
Ich fand's interessant, dass ich habe ja eben schon gesagt, ich konnte verschiedene Charaktere nicht auseinanderhalten. Wir haben ja auch noch den Baron Samedi dabei und Baron Samedi hat teilweise Gesichtszüge benutzt, wie ich sie ansonsten nur von Tim Curry kenne. Und daran hat er mich ganz häufig im Film erinnert, aber auf so eine positive, wahnsinnige Art und Weise. Also auch die Blicke oder die Gesichter, die er so verstellt hat. Also ein interessanter Charakter, der am Ende ja zumindest angedeutet wird, dass der nochmal vorkommen könnte. Tut er das denn?
Nein.
Okay. Nein, kommt er nicht.
Ich habe schon befürchtet.
Aber er wird so ein bisschen als unsterblich eingeführt, ja, und scheint das auch, ja, zu sein, weil er wurde ja getötet und zum Schluss ist und das
kam
so der
noch
Gag,
wieder. Ja.
Der Gag am, ja, Abspann, dass er, stimmt, dann doch wieder da ist.
Richtig. Ja, genau.
Der, ja, der Baron Samedi wird ja von Geoffrey Holder gespielt und das ist ein
Tänzer, ne?
Ein Tänzer, Broadway-Tänzer und deswegen wahrscheinlich auch so mehr so die Gesichtszüge, also oder, mhm, seine Mimik, die eher auf Bühne ausgelegt ist. Also er ist kein, ja, Schauspieler. Aber er ist eben auch der, der die ganzen Tanzgeschichten, der hat so ein Ballett, eine Ballettschule und das waren auch alles seine Tänzer, die da dann diese Voodoo-Szenen, ach so, getanzt haben und sowas.
Ja, ich, genau, kannte den Schauspieler. Ich habe die ganze Zeit überlegt, in welchem Film hast du den schon mal gesehen? Ich kenne den. Und, hm, dann fiel mir irgendwann ein, den kenne ich, weil der in einem meiner absoluten Filmklassiker-Filme mitspielt. Und zwar Dr. Doodle von 1967 mit Rex Harrison in der Hauptrolle. Da spielt er später im Filmverlauf einen Häuptling oder ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall, daher kannte ich den. Und die Filme liegen ja auch nicht so extrem weit auseinander. Also der stammt eben von, ja, 1967. Und es hat eine Weile gedauert, aber dann wusste ich zumindest, natürlich, woher ich das Gesicht kannte.
Ein Schwarzer kann nur entweder ein Gangster oder ein Häuptling spielen. Oder ein Voodoo-Priester.
Ja,
zu der Zeit, leider, jedenfalls.
Ja,
zu
leider,
der Zeit.
Ja.
Und, ja, wenn wir schon bei leider sind, die Frauenrollen waren in diesem Film natürlich auch noch sehr
klischeehaft,
ja,
und
nur am Rumschreien und am ja, sehr hilfsbedürftig. Besonders,
ja,
die
auch Mrs. die Doppelagentin,
Bond,
ne?
Ja,
ja.
Die bei jedem
sie noch mal.
Kleinigkeit fing sie an zu schreien und
Rosie,
die hieß Rosie Carver,
genau,
ja, Gloria,
richtig,
Henry.
Genau. Ja.
Ja, das war, fand die, ich so.
Vor allen Dingen war sie eine CIA-Agentin und die konnte ja noch nicht mal richtig mit einer Waffe umgehen. Also das ist schon
ja, das fand ich leider auch schon wieder darstellerisch. Ach ja, also Roger Moore, also er ist weniger übergriffig, als es die anderen Bonds teilweise bisher waren, aber mal sehen, wie er sich noch entwickelt. Er hat ja jetzt ein paar Filme auch vor sich.
So, ja, die, ja, meisten sozusagen.
Richtig, ja, die meisten Bonds.
Und ja, er ist ein bisschen mehr Gentleman, weil er ja sich auch als Gentleman gibt. Das fällt auch bei den Frauen so ein bisschen auf.
Ja,
der
auch
Sean Connery hätte hätte ihr bestimmt eine geklebt bei der, als er sie verhört hätte.
Wahrscheinlich. Ja, aber er ist auch, man könnte sagen, der lustige Bond, muss man auch sagen, weil alle Filme mit ihm haben viel mehr Humor eingearbeitet als die älteren Bonds. Da sind auch teilweise alberner.
Da bin ich ja, mal gespannt, ja.
Es wird zum Schluss etwas schlimmer, aber es ist aber da reden, ja, wir später nochmal drüber. Aber es wird
interessant,
auch noch anders.
Interessant, genau, in dem Film fand ich die Action-Szenen. Also die haben mir sehr gut gefallen, auch die Stunts, die man so inszeniert hat. Und zwischendurch hatte ich leider irgendwie so mit der Story, der Geschichte, die erzählt wird, die hatte so ein paar Längen, fand ich. Die mich immer mal wieder so kurz, oh, geht's jetzt mal weiter irgendwie. Das fand ich schade, aber es macht den Film letztendlich nicht schlechter, weil dadurch, dass man wirklich sehr hochwertige und coole, andersartige Stunts in einem Film mit drin hatte, hat der Film dann einfach immer wieder Spaß gemacht, wenn man eben zu diesen, ja, Stunts-Action-Szenen kam. Wie fandet ihr die?
Erstmal waren das mit dem Bootsverfolgungsjagd, das war ja damals
super, ja.
Das war die größte Bootsverfolgungsjagd, die
vor allen Dingen
gedreht wurde.
Hatten sie jahrelang den Rekord im Weitsprung mit einem Boot im Guinness Buch der Rekorde.
Ja, 40 ja, Meter.
Ja. Genau. Ach so, ja. Und Bond, also beziehungsweise Roger Moore, der extra eben auch Bootfahren gelernt für den Film. Also der hat ja mit dem Stuntfahrer so, ist ja so einige Stunden hat er verbracht, damit er auch viel auch selber machen konnte und damit man nicht immer den Stuntman sieht.
Ja, das kam. Die sind auch sehr gut gefilmt worden mit dem Hubschrauber in diesen Flüssen, die da in diesem
über die Glades, ja, richtig.
Ja, das sah schon ziemlich cool aus und es war auch sehr lustig mit diesem Dr. Pepper, hätte ich fast gesagt.
Sheriff.
Der Sheriff Pepper, ja.
Der war, was hat denn der Sheriff für ein Problem gehabt eigentlich mit seinem Golfball in der Backe?
Ja. Der Kautabak-Golf war ja grausig. Ja.
Kautabak, das war aber so dieser Klischee-Bulle aus der Zeit, den auch Robert Redford, hätte ich fast gesagt, Burt Reynolds in seinem Film immer hatte. Genau,
der Schlitzohr sozusagen. Das war auch so typisch, habe ich auch gedacht, ist es der gleiche? Aber nein, das war ein anderer.
Taucht der nochmal auf?
Ja.
Ja.
Ah, okay.
Tatsächlich.
Ein Filmchen später.
Ach ja.
Und bei IMDb stand, dass es kam ja eine Szene, wo wenn der Motor bei diesen Schnellbooten ausgeht, die sind ja tatsächlich mit um die 120 Stunden.
Steuerbar.
Ja, und schlagen sofort um. Und dann ist Roger Moore nach hinten gefallen. Und bei IMDb stand, dass er seine Schneidezähne verloren hat und sich das Knie verrenkt hat und nicht mehr laufen konnte. Aber ich habe ein Interview mit Roger Moore gehört und er sagt, das ist alles Quatsch. Ja. Er dachte, er hätte seine Zähne verloren, weil er darauf geknallt ist.
Er ist ziemlich aufgeknallt, aber hat das. Aber er war trotzdem im Krankenhaus, ne?
Ja, aber nur kurzfristig und konnte dann gleich weitermachen.
Wegen Nierenstein war es, glaube ich.
Oder ja, stimmt. Ich meinte jetzt wegen dem Unfall war er aber nicht so, dass er nicht weitermachen konnte.
Nein, wegen des Unfalls war es nur kurz, aber er war später dann auch leider nochmal im Krankenhaus wegen Nierenstein während der Dreharbeiten auch. Also es waren
mehrere im Krankenhaus und nicht unbedingt immer wegen der Stunts und dann haben sie schon an einen Voodoo-Fluch gedacht.
Genau. Womit wir wieder beim Voodoo wären.
Ja. Es gab auch ein paar Unfälle, aber keine schwerwiegenden diesmal.
Ja, mit den Bootstunts, ne? Dass dann mal einer von den Stuntleuten dann, als es dieses über das Gras rüber da, das war ja auch ein ziemlich guter Stunt, muss man sagen, bei der Hochzeit, dass er dann gegen Baum geschlittert ist und da sich dann auch erstmal den Kopf aufgeschlagen und so. Da gab es so einige Sachen.
Er sagte, bei den Proben zog das Boot immer nach links. Immer.
Richtig.
Und jetzt fährt es geradeaus. Warum fährt es jetzt geradeaus?
Ja. Aber wo ich wirklich wieder zähneknirschend hier saß, als Solitär dann ihre Fähigkeit des Wahrsagens verliert und natürlich durch was, indem sie ihre Jungfräulichkeit an James Bond verliert und so, saß ich hier wieder ernsthaft.
Das taucht ja schon recht früh auf, ne? Also diese Karte der Liebenden anstatt des Todes, die da sein sollte, die natürlich immer Bond sieht, klar.
Natürlich, ja. Und die arme Frau sitzt den ganzen Tag an diesem Tisch und legt nur Karten.
Aber die Jane Seymour war auch sehr stolz auf sich selbst, weil sie viele Stunts mitgemacht hat. Sie saß auch in diesem Doppeldeckerbus immer hinten drin, auch als der geköpft wurde. Also als der Doppeldeckerbus in diese zu niedrige Brücke fuhr und der nur hinterher ein Cabriolet war.
Und auch als er in Schlingern geriet, so bei dem Wasser, wo er richtig sich gedreht hat. Und da war
sie immer hinten drin gesessen, damit das echt aussieht und damit man auch sieht, dass sie da drin sitzt. Aber sie sagt, sie ist 1000 Tode gestorben jedes Mal. Und hat sich aus schuldiger Sicht gefragt, warum habe ich das gemacht?
War völlig unnötig. Also man sieht sie ja kaum.
Kaum, ja. Toller Einsatz.
Ja. Und vor Schlangen hatte sie auch tierische Angst, ne? Also bei der Voodoo-Szene zum Schluss. Also da war sie auch.
Ja, das Schlimme ist, der Baron Samdi, der hatte auch Angst davor. Hat sich aber irgendwann eingegruft und das ging dann. Und er sah ziemlich sicher aus. Und dann fühlte er sich so sicher, dass er die Stange sogar in der andere Hand genommen hat. Und dann hat sie ihn gebissen. Ja. Hat sie fallen lassen und sie krabbelte dann auf Jane Seymour zu, die sich aber nicht bewegen konnte, weil sie gefesselt war. Richtig. Aber sie wurde kurz bevor die Schlange bei ihr ankam, gerettet von irgendeinem, weiß ich nicht, Kameramann oder was auch immer. Weil der andere ist weggelaufen, schreiend.
Ja, positiv anzumerken war auf jeden Fall, mein Bond tötet ja auch quasi mit so einem Spray plus Feuerzeug hier so eine Schlange. Und da habe ich zumindest direkt erkannt, dass es zumindest Gott sei Dank keine echte Schlange war.
Das war eine Gummischlange, das hat man gesehen. Ja,
genau, das hat man Gott sei Dank gesehen. Und das wäre wieder mehr Zähneknirschen gewesen.
Sonst. Aber was keine Gummitiere waren die Krokodile.
Ein paar, also da, wo die Köpfe nur rausgucken aus dem Wasser, das waren schon Gummikrokodile.
Aber als er über die Krokodile gelaufen ist, das waren echte.
Das war aber Kananga, ne? Also der
ja,
die Krokodile
nachdem
auch
gezüchtet wurde der Böse, hat. Richtig. Nachdem wurde der Bösewicht genannt, der Krokodilzüchter hieß Kananga mit Nachnamen. Und dann haben sie den Namen für den Bösewicht benutzt.
Damit fanden sie keine großartig, Irrtümer. Den Namen.
Ja. Und dann haben sie den Krokodilen die Beine zusammengebunden, so dass sie als Steg dienten da. Und er hat aber 6-mal gebraucht, dass er rüberkam, ohne hinzufallen. Einmal ist er sogar dazwischen gefallen. Da musste er den Kopf immer wegdrücken, weil er fast gebissen wurde. Und einmal haben sie ihn sogar in den Fuß gebissen, weil auch genäht werden musste. Mhm. Ja. Aber das ist ja gewohnt, das hat er schon öfter gehabt.
Sah auch übel aus. Ja, deswegen hat er aber auch eher das gemacht, weil die Krokodile ihn auch schon kannten und deswegen auch ruhiger waren ein bisschen. Deswegen konnte er überhaupt. Aber sie haben, also ich habe da die Szenen gesehen, die halt schiefgegangen sind und die haben sich auch schon, als er angelaufen kam, haben sie schon teilweise zu ihm gedreht, dass er den konnte nicht mehr auf den Rücken rauf und dann ist er gleich ins Wasser.
Teilweise. Ja, gerade weil die irgendwann auch wussten, was passiert.
Richtig.
Und beim 6. Mal hat es dann geklappt, dass er trocken rüberkam, aber sonst ist er immer im letzten Moment gestürzt und einmal sogar genau zwischen die Krokodile.
Genau, bei der Fuß da war, ist er zum anderen Ufer gekommen, aber da hat das letzte Krokodil erwischt am Fuß.
Ja, die sind sogar an den Füßen zusammengebunden, noch gefährlich, was sie auch heutzutage natürlich so nie mehr machen würden.
Nee.
Erstmal aus Tierschutzgründen, aber auch aus CIA-Gründen, hätte ich fast gesagt. wie heißt das noch? CGI. Mann.
CGI.
CIA-Gründen.
Na dran.
Aber was ich noch mal zu dem Anfang sagen wollte, als Bond in dem Flughafen ankam, da wurde doch vom Chauffeur zum CIA gebracht oder sollte zu Felix Leiter gebracht werden, der diesmal sogar eine etwas längere Rolle hatte.
Mhm.
Da ist er doch von diesem Spiegelgeschoss getroffen worden, der Chauffeur.
Der Fahrer, ja.
Was hätten die denn gemacht, wenn seine Scheibe hochgedreht gewesen wäre?
Das war ja nur ein Pfeil, ne? Das war ja keine richtige
Kugel. Wenn er nicht die Scheibe runtergedreht hätten, hätten sie mit dem Ding gar nichts anfangen können.
Das ist wohl richtig. Die wussten einfach, dass der immer da lang fährt und an der Stelle immer die Scheibe unten hat.
Ja. Das ist da immer so warm und die Autos hatten ja noch keine Klimaanlage.
Ja, stimmt. Ja. Überhaupt die Autos, das waren ja Raumschiffe immer. Das sind gigantischen,
das ist ein Monster, oder?
Meine Güte.
Ja.
Das ist damit ja
würde man heutzutage keinen Parkplatz mehr finden.
Erstmal nee, das und du musst ja alle Viertelstunde tanken bei den Dingern. Ja.
Genau. 20 Liter im Standgas. Genau.
Riesen Dinger und fast alle sahen da so aus. Das ist mir irgendwie, weiß ich noch, nie so extrem aufgefallen wie diesmal. Wahrscheinlich, weil man auch mal ein bisschen genauer hinguckt. Und was ich auch witzig fand, wie Bond dann versucht hat, er hatte sich ja die Nummer merken können, bei dieser Verfolgungsjagd, ne? Wo gefühlt jeder irgendwie in der Stadt zu irgendjemandem dazugehört.
Ja, stimmt.
Die eine Hälfte gehörte zu CIA, die andere Hälfte zu Kananga. Jeder hatte irgendwie die Schuhbürsten, Funkgerät oder irgendwas. Wo jeder an der Kasse oder sowas, sobald Bond weg war, er ist jetzt um die Ecke.
Stimmt. Alles vernetzt.
Und du wusstest immer nicht, wer gehört jetzt zum CIA und wer gehört jetzt
zu Kananga.
Die verfolgten sich alle gegenseitig.
Ja.
Ja, aber wir haben ja hier auch schon, und das kommt ja in Zukunft, wenn ich zumindest nach den Szenen, die ich so im Kopf habe, hier auch einen Antagonisten weiter, so einen Handlanger, der so diesen Metallarm hat. Also
diese
Greifer. Genau. Und da gibt es ja später noch diesen Typen, der auch hier dieses Eisengebiss hat. Und das scheint ja auch so ein Ding zu sein, das immer mal wieder vorkommt. Und
die Bösewichte haben eigentlich später immer irgendeinen Handlanger, das stimmt, ja. Irgendeiner, der die Drecksarbeit macht.
Ja, oder so Gadgets dann auch benutzen. Ja, also ich fand es natürlich am Ende sehr lustig, wie Bond dieses Problem löst. Und zwar ist das ein eindeutiger Konstruktionsfehler von diesem Metallarm, dass da auch die Drähte quasi so frei liegen, weißt du, dass man die einfach so durchknipsen kann.
Das war ja auch schon. Und das mit der Nagelschere.
Ja.
Ja, genau.
Das muss ziemlich stark gewesen sein.
Ja.
Was ich auch lustig fand, wie Bond sich am Hafen ein Boot ausgesucht hat, mit dem sie flüchten wollen. Und der eine, der nicht Werbung für sich gemacht hat, sondern der geschlafen hat, der gefällt mir, den nehme ich. Aber er hat ihn auch genommen, weil er sein Freund ist.
Richtig.
Aber dass sie dann nach unten geht, diese Doppelagentin, die Rosi und dieser Geheimschalter, wie kann man denn einen Geheimschalter
an einem Kleiderhaken? Ja, wie blöd ist das bitte? Ja. Ja. Und dann geht da die Wand auf und da ist das Funkgerät dahinter und allen möglichen Kram.
Jeder, der da runtergeht, findet zuerst diesen Geheimschalter, weil du doch seine Sachen da aufhängst. Ja. Das ist doch totaler Quatsch.
Das ist natürlich alles so ein bisschen okay, das muss man einfach kaufen, auch wenn es Quatsch ist, aber es macht das ja halt irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise sympathisch, dass man sowas sieht und denkt so, hä, warum hat er das denn gemacht? Ja, auch, dass die Agentin hier CIA so dämlich dargestellt wird und ich sag mal, der Handlanger hier ist ja jetzt auch nicht die hellste Leuchte. Ja, also.
Das stimmt.
Ja, der konnte halt mit seiner komischen Hand auch seine Pistole verbiegen.
Ja, das ist natürlich auch Bullshit, weil als er das getan hat, er hat ja auch, ich sag mal, von der Körperkraft, klar kann man das machen, aber er hat ja die andere normale Hand benutzt, weißt du, und das funktioniert halt nicht. Also
hätte er zwei bionische Hände gehabt, vielleicht.
Dann ja, vielleicht, aber nicht mit einer normalen Hand.
Er kann das ja nicht mit einer Hand verbiegen und mit der anderen Hand so festhalten, dass es... Dann hätte er es sozusagen auch mit einer normalen Hand machen können.
Also es wäre schöner gewesen, hätte er vorne einfach den Lauf abgeschnitten.
Einfach platt drücken.
Oder platt gedrückt, aber besser als dieses Umgebiege. Das sah auch ein bisschen albern aus.
Ja, ist wie beim 6-Millionen-Dollar-Mann, weißt du? Der hat auch so diesen bionischen Arm, aber eigentlich sein ganzes Rückgrat oder so, das passt nicht zu dem, was er da immer so tut, auf die Beine. Und
das war ja auch das Verhängnis, was er zum Schluss hatte, dass ihm der Arm abgerissen wurde. Ne?
Es war ja auch die Zeit.
Ja. Nee, aber es gibt, was auch schön war, es gab eine Continuity, ne? Also Quarrel war ja der Sohn von dem anderen Quarrel damals.
Im Dr. No.
In Dr. No, richtig. Das war ja Quarrel Junior. Der Typ auf dem Boot.
Der von dem Drachen geröstet wurde damals.
Genau, das war sein Sohn.
Der sollte der wäre eigentlich weiterhin vorgekommen in den Büchern. Aber da sie ihn im ersten getötet hatten, mussten sie seinen Sohn nehmen, weil sie ihn, weil er ja halt geröstet wurde. Um nochmal zu den Action-Szenen zurückgekommen, was natürlich am lustigsten war an Action-Szenen, war natürlich die auf dem Flugplatz. Mit der Flugschülerin.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Aber auch noch eine Geschichte, Entschuldigung, zu den Action-Szenen. Dadurch, dass das ja New Orleans spielte und sowas alles, waren ja sehr viele dunkelhäutige Stuntmen auch da. Und wie hieß er nochmal? Der Stunt-Coordinator von den, das war Eddie Smith. Und der hat in einem seiner Vorgängerfilme, Mad, Mad, Mad World, da war gezwungen, sozusagen eine Stuntgruppe von Dunkelhäutigen zu gründen, weil der Regisseur sagte, wir brauchen unbedingt irgendwie Stuntleute. Und bis dahin wurden wirklich Weiße immer dunkel geschminkt. Also weiße Stuntleute haben die ganzen Stunts gemacht und wurden immer dunkel geschminkt. Und bei dem Film hat er dann eben eine Gruppe gegründet mit Leuten, denen er vertraut und wo er sagt, die haben Skills, weil die anderen konnten das alles nicht so. Und der hat dann eben auch diese Truppe für diesen Bond-Film da mobilisiert und für die Bootsszenen und solche Geschichten. Das waren also dann auch alles wirklich dunkelhäutige Stunt-Leute und nicht weiße, dunkel geschminkte.
Ja, so ein Blackfacing ist natürlich immer übel. Also das haben wir ja auch in einem der vergangenen Bonds schon mal angesprochen. Ja, also ja. Aber coole Sache, dass sie da quasi so eine eigene Stunt-Crew gegründet haben und ja, cool.
Was ich noch gelesen habe, was mir nie so richtig aufgefallen ist, stimmt das wirklich, dass Felix Leiter bei Roger Moore hier nur das eine Mal auftritt? Weißt du das zufällig gerade, Sascha?
Oha.
Mir fällt jetzt auch in Zukunft nichts ein. Also nach dem, was ich gelesen habe, kommt er erst in Lizenz zum Töten wieder vor.
Das ist eine gute Frage. Da habe ich gar nicht so
drauf achten.
Müssen wir darauf achten,
dass er so lange nicht mehr vorkommt. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Das ist mir nie aufgefallen.
Eigentlich kommt ja Leiter meistens da nur vor, wenn es irgendwie Richtung Amerika geht.
Ja.
Ne? Ja, also ich habe jetzt gerade mal hier bei Wikipedia durch die Filme durchgeklickt und in der Tat taucht zumindest der Charakter, der Name Felix Leiter hier nicht mehr auf eine ganze Weile. Also ja, bin jetzt schon bei Der Hauch des Todes. Da ist Timothy Dalton und auch da sehe ich ihn jetzt nicht. Doch, hier spielt ist er wieder. Nicht. Genau, doch hier bei Timothy Dalton, im ersten Film, richtig, ist er wieder dabei. Ja.
Tatsächlich. Ist mir nie aufgefallen, dass er bei Roger Moore eigentlich nie mehr vorkam. Ich hätte jetzt gesagt, das kommt öfter.
Ich dachte auch so, das Gesicht kennst du, der war, glaube ich, auch öfter dabei. Aber wie jetzt, wo du es sagst?
Nö. Ich habe es auch nur gelesen, wäre mir so gar nicht aufgefallen. Vielleicht, wenn wir mal jetzt beim Gucken, wäre mir das vielleicht irgendwann mal aufgefallen, dass der nie wiederkommt.
Wahrscheinlich.
Nicht so schnell wiederkommt. Also Felix ist erstmal durch das Thema. Aber was Solitär geschafft hat, sie hat etwas geschafft, sie hat James Bond besiegt, was in der ganzen Reihe nie wieder vorkommen wird. Sie hat ihn beim Kartenspielen geschlagen.
Geschlagen. Stimmt.
Worauf er denn gleich testen will, Glück, Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
Ja, natürlich.
Natürlich, ja.
Ja, bei den Krokodilen, da sind sie auch drauf gekommen, als sie die Gegend erkundet hatten und plötzlich ein Schild gesehen haben, wo auf Englisch stand, Unbefugte werden gefressen.
Ja, richtig.
Und das hat die neugierig gemacht und dann haben sie sich diese Krokodilfarm angesehen und sind dann auf die Idee gekommen, das einzubauen in dem Film. Und dass sie mit Hühnern gefüttert werden. Hm. Ich war auch mal auf so einer Krokodilfarm, da haben die das auch gemacht. Da hatten die wirklich eimerweise
tonnenweise Hühner.
Ja. Die sahen genauso aus. Die mussten sie nicht rupfen mehr, da haben die Krokodile nichts damit zu tun. Nee, aber das scheint mir in so Krokodilfarmen die Hauptmahlzeit der Krokodile zu sein.
Ja, die haben auch einen großen Magen, ne?
Ja, die haben ja, und die haben da 1500 Krokodile, da brauchen sie schon einen ganzen Haufen Hühner.
Ein wilder Hühnerhaufen. Ja.
Er sagte ja, sie haben ein paar tausend davon, das hielt ich für etwas übertrieben.
Denke ich auch, ein paar tausend, ein paar hundert vielleicht, aber.
Ja,
auf dieser gleichen Krokodilfarm, die auch im Film vorkommt, da spielt auch das, was ich letztes Mal erwähnt hatte, diese Game Show, diese englische.
Ach ja.
Wo sie an Bond-Schauplätzen sind. Da gibt's auch eine Szene, wo sie dann, was aus so einem Krokodilgehege rausfischen müssen und da erstmal drauf kommen müssen, wie sie es denn machen, ohne gefressen zu werden.
Schwierig.
Aber gab es hier in dem Film irgendwie geschüttelt, nicht gerührt? Nein.
Nein, den hatten sie ja extra rausgelassen. Da gab es, ich weiß nicht, hat er sich Whisky geholt? Urban war es, genau.
Ja, er hat was anderes bestellt. Geholt, ja.
Sie haben es extra gemacht, damit er sich etwas davon abhebt. Aber nachher kommt es irgendwann doch wieder.
Es kommt irgendwann wieder, richtig.
Ja. Wenn er sich selbst etabliert hat und nicht mehr so auf Sean Connery zurückgekehrt wird. Aber es ist auch
die Auffälligkeit ja bisher halt nur von mir, dass dieser Spruch, weil er tatsächlich bisher nicht so häufig vorkam, fast eher so ein Mythos ist. Mal gucken, wann er dann mal sich so richtig etabliert hat.
Ja, wie gesagt, auf Englisch war es schon häufiger.
Ja, wie gesagt, nur in Deutsch. Ne? Ja, klar. Ja.
Wie gesagt, ich sammle mal die ganzen Szenen raus bei den ganzen Filmen, wo der Spruch überall vorkommt, gucke ich die Filme nochmal durch und dann in einem der nächsten Podcasts werde ich das mal erzählen, damit man das nachvollziehen kann.
Ja.
Aber genau mit Zeitangabe und wo das genau ist in den Filmen.
Ich sage aber die Szene.
Na gut. Das ist ja langweilig.
Verdammt. Na gut, ich kann auch die Minuten und Sekunden ausschalten. Doch, jetzt ist jetzt selber schuld. Du musst es dann aber auch kontrollieren, aber ich auch keinen Scheiß erzähle.
Ja, dann schneide ich alle hintereinander. Also was mich betrifft, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen über den Film.
Nee, also die Trivia ist tatsächlich interessanter als, sag mal, die Nacherzählung von einem Film, weil die Handlung, die ist relativ simpel. Die Charaktere sind okay, aber ich finde bisher immer noch kein Antagonist kommt an Goldfinger heran. Also auch das bleibt für mich erstmal bestehen. Es war ein guter Einstieg für.
Mach du doch mal Roger gleich dein Fazit. Bist du, glaube ich, schon bei, ne?
Ja, ich bin ja schon mittendrin, während du mich unterbrichst jetzt hier.
Ich wollte mal erwähnen, dass das jetzt das Fazit ist.
Genau. Also Roger Moore, guter Einstand auf jeden Fall in die Rolle. Also ich fand ihn jetzt nicht so unsympathisch wie den alten Bond in Form von John Connery gespielt. Also das ist auf jeden Fall mal ein Pluspunkt. Mal sehen, wie sich das entwickelt in Zukunft. Und bin auf jeden Fall weiterhin neugierig. Aber ansonsten, was ich hier so gesehen habe, das war solide. Die Action-Szenen waren großartig. Die haben Spaß gemacht. Also ja, Daumen hoch auf jeden Fall. Ich würde fast behaupten, es ist bisher der, ich würde so in der Top 5 vielleicht an dritter Stelle einordnen, ohne die anderen jetzt genau betiteln zu können, außer Goldfinger immer noch auf Platz 1.
Auf jeden Fall.
Ja, da kann ich auch mitgehen.
Was sagst du dazu, Sascha?
Ja, ich fand ihn auch, war zwar nicht mein Lieblings-Bond-Film, aber ich fand ihn doch durchaus gut. Also er hatte schöne Bilder auch wieder, die ganzen Landschaften und sowas alles. Und die gerade die Actionsequenzen mit dem Boot, die waren einfach top. Also das gab's noch nie in der Form. Fand ich großartig. Er wurde aber mehr durch solche Stunts und solche Szenen eher getragen als durch die Story. Die Story war eher so ein bisschen mau, fand ich.
Ja, es ging ja hauptsächlich um Drogenhändler eigentlich.
Es ging um Drogenhändler, der.
Es war ein bisschen größer, aber.
Genau, er hatte ja auch zum Schluss sein typisches Villencave mit Metallbeschlägen überall und sowas natürlich. Alles. Ja. Ne, weil der Baron Samedi, als wenn er da aus dem Grab auftauchte, das war ja auch nur ein Lift aus so einer Untergrundstation.
Und der Oberbösewicht starb dann ja auch einen interessanten Tod.
Genau, durch eine Pressluftkugel. Also fragt er, wozu ist denn das? Ja. Um Haie zu jagen.
Ja, das war die Szene, die so ein bisschen weiß nicht, ob die überflüssig war, aber irgendwie am wenigsten realistisch ist in dem Film.
Erstens das und auch der Effekt, der war ziemlich lausig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Szene selber, wie er dann an die Decke geht, es war komplett unscharf und ich dachte so, okay, da wussten sie nicht, wie sie den Ballon richtig filmen sollen, damit er echt aussieht. Ich weiß es nicht. Ja,
sonst gibt es eigentlich keine Erklärung, warum das unscharf gewesen sein. Das sah aus wie aus dem B-Movie irgendwie eingeführt.
Es wäre auch schöner gewesen, wäre einfach unter Wasser einfach so, hätte es so einen Pluff gegeben und dann wäre das Wasser rot gewesen, dann hätte man gesehen, ja, okay, das ist geplatzt. Bums. Besser als an die Luft, also an die, weil es war ja Pressluft, das war ja nicht Helium oder Wasserstoff. Soll er an die Decke gehen?
Also, ja, nein. Aber ich habe auch noch einen interessanten Trivia-Fact, den ihr jetzt vielleicht gar nicht habt. Haha, jetzt komme ich um die Ecke. Denn Burt Reynolds hat tatsächlich einen Auftritt, aber nur im Hörspiel. Nämlich in der deutschen Version wird er von Norbert Langer, ist den Erzähler, und das ist unter anderem die Stimme von Burt Reynolds.
Okay.
Das habe ich sogar, das Hörspiel. Schön. Ich habe ich alle gehabt. Ja, das von Europa gab es so zusammengeschnittene Hörspiele. Aber dass der Erzähler.
Europa hat eben das Ganze mit einer überarbeiteten Tonspur veröffentlicht und im Film gibt es halt keinen Erzähler. Das hat eben Norbert Langer gemacht und Norbert Langer ist die deutsche Synchronstimme von Burt Reynolds.
Cool, schon so lange her.
Und Tom Selleck.
Ja.
Ah, nicht schlecht. Ja, und der Baron Samedi spielt, der Geoffrey Holder, der hat auch mal einen Erzähler gemacht. Und zwar später im Film, ich glaube, das war Charlie und die Chocolate Factory mit Johnny Depp. Also im Englischen natürlich.
Ja, genau.
Wie gesagt, das war mal mein Lieblingsbond, aber da kannte ich noch nicht alle, da war ich noch etwas jünger. Und es ist auch so ein Bond, glaube ich, der damals so bei 16-, 17-Jährigen gut ankommt, schon wegen der Bootverfolgungsjagd und den lustigen Sachen auf dem Flugplatz.
Das Lied war auch eher so eine Rocknummer, das war auch schon nicht schlecht.
Ja, dieses Live and Dead Die mochte ich auch sehr gerne und auch die restliche Filmmusik fand ich ziemlich klasse, wenn man drauf achtet.
Meiner war allerdings immer noch, auch damals schon, immer noch Goldfinger. Das war, ist ja bis heute.
Ich weiß nicht, ob ich den schon kannte damals und ich habe hier so ein bisschen durcheinander geguckt am Anfang, nachher etwas mehr sortiert, aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wen ich da schon gekannt hatte und wen nicht. Und Mittlerweile ist der hier mehr so im Mittelfeld irgendwo. Auf jeden Fall bei den besseren Bonds immer noch, wie ich finde. Ja, und fand das auch gut, dass der Einstand von Roger Moore was ganz anderes war und dass sie nicht versucht haben, die gleiche Schiene weiterzufahren. Das ist ja wirklich kaum zu vergleichen mit den Bonds vorher. Stimmt. Bis auf wenige Sachen. Und da ist es schon gut, dass so jeder seine Spur fährt und sie nicht wieder versuchen haben, John Connery zu kopieren. Ja. Und wie gesagt, mir gefiel das ganz gut. Der nächste wird sehr ähnlich sein. Und auf deinen ikonischen Bösewicht brauchst du auch nicht mehr so lange warten, Kai.
Christopher Lee?
Nein, der kommt erst danach. Der nächste ikonische Bösewicht, der Goldfinger das Wasser reichen kann, wie ich finde. Aber wir dann später zu. Ist natürlich auch wieder ein Deutscher. Aber
Ja.
Bin gespannt.
Welcher ist eigentlich der nächste?
Der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, wie genau. Kai schon sagte, mit Christopher Lee.
Genau. Ja. Ich will jetzt nicht spoilen, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
zu spät. Der
war wieder ein bisschen schwächer.
Ja.
Da bin ich mal gespannt.
Aber danach,
da kommt auch was vor mit dem, wo ich sagte, das ist dann ein bisschen alberner als.
Okay.
Mal sehen, ob ihr das beim Gucken herausfindet, welche Szene ich da meine.
Das weiß ich auch vorher schon, aber egal.
Das weißt du vorher schon, ja. Du schon, klar, aber Kai nicht.
Ja.
Ja, vielleicht schaffen wir das ja dieses Jahr sogar noch, vielleicht irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr oder so.
Ja, mal gucken. Ich bin natürlich gerade schon auf der Wikipedia-Seite von dem nächsten Film und da fällt mir auf, dass auch dort der Bösewicht schon wieder von Herbert Weicker gesprochen wird, nämlich Christopher Lee. Ich sprich den jetzt also schon wieder Mr. Spock.
Echt, tatsächlich?
Ja, okay. Ja, ich hab den jetzt.
Uns ist nie aufgefallen, dass das bei Roger Moore immer so ist.
Der Bösewicht wird also immer im Deutschen von Spock gesprochen, sozusagen.
Und die Böse und die Handlanger haben auch immer irgendwelche seltsamen Körperteile, aber nein, auch das wird nicht der Fall sein.
Nein. Nee, diesmal ist der Handlanger zwar seltsam, aber hat keine seltsamen Körperteile.
Nein, ja, stimmt.
Aber auch im übernächsten Film spricht Herbert Weicker schon wieder eine Rolle. Also das wird jetzt für mich eine Sache, die ich verfolgen werde. Ich bleibe daran.
Okay.
Da bin ich auch gespannt.
Ja.
Aber wenn er den Handlanger von dem... lass mir das. Ich habe ja eben an Carolyn Monroe gedacht, wenn er sie synchronisiert, wäre komisch.
Könnte seltsam sein.
Ja, habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen, was wir vergessen haben?
Ich habe Tschüss zu sagen noch.
Ja, mir fällt garantiert noch was ein, wenn wir gleich aufgelegt haben.
Genau. Also ich weiß jetzt auch nichts.
Ja, aber hat Spaß gemacht mit euch und der Film war auch wieder deutlich angenehmer wie Diamantenfieber, finde ich.
Ja.
Auch wenn der natürlich auch auf seine Art und Weise Spaß gemacht hat. Und ich bin gespannt, besonders was bei Kai, was er zu dem Mann mit dem goldenen Colt sagt, wo der Vampir der Gegenspieler
Meister
von
Vampir James Christopher Bond ist. Lee mitspielt. Ja.
Richtig.
Ja, genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.